glaube, zum einen ist es schon eine Besonderheit, dass man so eine, ja, so eine wissenschaftliche Bibliothek in der Dichte überliefert hat, ja, aus so einer spannenden Zeit, aus dieser Sattelzeit. Da ist viel Umbruch und wir sehen natürlich anhand von, ja, man kann im Prinzip so eine Art Wissenschaftsrezeption vielleicht so ein bisschen ableiten, wenn man sieht, ja, welche Titel und welche Schwerpunkte in dieser wissenschaftlichen Bibliothek eines Gelehrten dieser Zeit vorhanden waren und sein mussten scheinbar.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Schnipselfolge. Was ist eine Schnipselfolge? In diesen Beiträgen schweife ich ab von der sonst chronologischen Erzählung des Podcasts und beleuchte manche Themen intensiver, bespreche künftig vielleicht auch mal Bücher oder führe Interviews mit Menschen aus der Geschichtsszene. Und dieses Mal ist es wieder ein Interview. Nämlich mit Christine Feld, Mitarbeiterin des Historischen Archivs der Stadt Köln mit Rheinischem Bildarchiv. Wir sprechen über die Bibliothek von Ferdinand Franz Wallraff, die echt unglaublich bedeutend und vielseitig ist und für jeden was zu bieten hat, der sich für Kölns Geschichte oder generell für den Buchdruck oder die Buchmalerei interessiert. Warum dies so ist, ja, das erfahrt ihr natürlich gleich im Gespräch. Passend dazu findet seit dem 12. April 2024 am Eifelwall im Stadtarchiv nämlich eine Ausstellung statt, die bedeutende Teile von Wallraffs Bibliothek präsentiert. Hierbei hat die Universitätsbibliothek Köln ihre reiche Sammlung der Wallraffschen Bibliothek zur Verfügung gestellt und kooperiert hierbei mit dem Kölner Stadtarchiv, die selbst wiederum die mittelalterlichen Handschriften von Ferdinand Franz Wallraff, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hat, im Archiv aufbewahrt. Ich hoffe, diese Folge gibt euch Appetit auf mehr und vor allem das Interesse, euch die Ausstellung im Archivgebäude am Eifelwall anzuschauen. Der Eintritt ist übrigens frei und bis zum 9. Juni 2024 ist die Ausstellung geöffnet. Viele der dort ausgestellten Werke werdet ihr danach vielleicht nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen. Alles weitere zur Ausstellung erfahrt ihr im Link in den Shownotes. Vorab, es empfiehlt sich natürlich die biografische Wallraff-Folge, die ich hier einige Folgen zuvor mit Sebastian Schlinkheider gemacht habe. Also, die sollte man vorher anhören, damit ihr den notwendigen historischen Background habt. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Ein Buch ist ein Ort, der Gedanken und Taten vereinigt. Ohne Buch wären die Gedanken verflogen und die Taten vergessen. Und deshalb findet derzeit eine Ausstellung im Historischen Archiv der Stadt Köln samt Rheinischem Bildarchiv statt, die die Bibliothek, die umfassende Bibliothek von Ferdinand Franz Wallraff aufzeigt. Und dazu habe ich einen tollen Gast heute bei mir im Podcast, nämlich Christine Feld. Hallo.
Hallo.
Die Ausstellung läuft vom 12. April bis 9. Juni diesen Jahres, im Jahr 2024. Also falls ihr das irgendwann mal 2025 hört, tut es mir leid, die Ausstellung ist leider schon vorbei. Es wird mehrere Führungen dazu geben, auch mehrere Vorträge dazu. Und um euch jetzt ein bisschen heiß zu machen auf die Folge, besprechen wir doch mal ein paar kleine Highlights dieser Ausstellung. Daher einleiten müssten wir vielleicht mal klären, warum stellt eigentlich das Kölner Stadtarchiv eine Bibliothek aus?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil klassischerweise Archive natürlich kein Bibliotheksgut sammeln und überliefern. Und das ist tatsächlich auch im Falle der Wallraffschen Bibliothek so. Nämlich die Drucke und Inkunabeln aus der Bibliothek von Wallraff, die werden in der Universitäts- und Stadtbibliothek in Köln überliefert, und zwar im Bereich der historischen Bestände und unter der Verantwortung von Frau Dr. Christiane Hoffrath. Die Universitätsbibliothek hat also diese umfassende Wallraff-Bibliothek und die Bibliothek war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und es hat sich dann ein Kuratorium gebildet und ein Projekt herausgebildet zur Rettung der Wallraff-Bibliothek. Und es wurden viele Landes- und Bundes- und auch städtische Mittel eingetrieben, eingeworben. Es gab viele Buchpatenschaften und auch Stiftungsgelder, die gespendet wurden. Und so wurden jetzt seit 2017 schon viele, viele Bücher aus dieser Bibliothek restauriert. Ja, jetzt hat sich in diesem Jahr ja auch der Todestag zum 200. Mal gejährt. Und es gibt das große Wallraff-Jahr, 200 Jahre Wallraff. Und im Rahmen dessen kam dann die Idee auf, die Bibliothek einmal auszustellen, auf diese Weise auch den Spenderinnen und Spendern und Patinnen und Paten zu danken und vor allen Dingen diesen Schatz von Wallraff, der vielleicht sonst nicht so im Rampenlicht steht, auch mal ins Gedächtnis zu rufen. Und da wir hier im Neubau so schöne neue Räumlichkeiten haben, hier bei uns im Stadtarchiv, es bot sich deshalb an, weil wir bei uns im historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv die Handschriften aus der Wallraffschen Bibliothek überliefern. Es sind etwa 400 Stück, mittelalterliche Handschriften vom 9. Jahrhundert beginnend an. Und auch den Nachlass Wallraffs bei uns beherbergen dürfen. Und genau, so machte es Sinn, weil auch im Nachlass Wallraff finden wir ganz viele, ja, wir finden Bibliothekskataloge, wir finden Rechnungen von Buchhändlern und Ähnlichem. Und so kann man, glaube ich, wenn man diese beiden Bestände sozusagen hier jetzt zusammenbringt in dieser Ausstellung, ein sehr, sehr schönes Bild von der Wallraffschen Bibliothek zeichnen.
In der Einleitung zu unserem Gespräch hatte ich gesagt, ein Buch ist ein Ort. Das ist ja schon ein irritierender Titel. Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
Zum einen ist es halt so, dass ich da die Welt der Ideen, der Erkenntnisse, der Wissenschaft, aber auch der Ereignisse, ja, die wird ja überliefert in Büchern, in Schriftform, und vielleicht wüssten wir von vielen Dingen nicht, wenn wir sie nicht aufgeschrieben würden hätten. Ich denke, vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern auch so. Mir geht es so, dass es schon Bücher gibt, in denen ich mich selber auch besonders verorten kann. Also sei es irgendwie, es kann auch Belletristik sein, es können Gedichte sein, es kann natürlich, bei mir gibt es auch viel Sach- und Fachliteratur, die viel mit meinem Leben irgendwie zu tun haben. Auch das ist dann sozusagen mein Buchort. Und ja, für die Wallraffsche Bibliothek vielleicht auch nochmal, weil er ja wirklich ganz speziell auch den Fokus auf Köln gelegt hat, ist ja die Wallraffsche Bibliothek irgendwie auch ein Stück weit Köln. Genau, vielleicht, ja.
Also ein Heimatgefühl auch.
Ja, sozusagen, genau.
Kannst du uns vielleicht ein paar Appetithäppchen geben, was man in der Ausstellung so sehen kann, damit die Leute auch motiviert genug sind, sich die Ausstellung anzugucken? Weil wir wollen die Ausstellung ja nicht vorwegnehmen, das wäre nicht sinnvoll. Die Leute sollen ja herkommen.
Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, aber gerne. Es gibt natürlich viele Highlights in dieser Ausstellung. Aber vielleicht eine Besonderheit, es gibt auch immer so ein bisschen ein paar Exoten mit Sicherheit, Dinge, wo man sich fragt, wie sind die in Herrgotts Namen in diese Sammlung gekommen. Da gibt es zum Beispiel ein Band aus dem 1654. Und zwar ist das sind Kupferstiche von dem italienischen Theaterbauer Giacomo Torelli. Und das ist ein Band, der ist erschienen aus Anlass einer Hochzeit. Und zwar des Prinzen Conti. Wir sind am französischen Königshof. Und ja, die wurden auch tatsächlich bei Ludwig XIV. Sozusagen hätte man am Hofe sein müssen, um diesen Band persönlich entgegenzunehmen. Und man fragt sich also, wie der jetzt in die Wallraffsche Sammlung kommt. Da gibt es ja die eine oder andere Überlegung, dass er vielleicht über die Familie Jarbach, die bekannte Händlerfamilie, die teilweise auch in Frankreich ihren gewohnt hat und gelebt hat und auch in Köln zu verorten ist, dass vielleicht darüber dieser Band in die Wallraffsche Sammlung gekommen ist. Aber genaueres wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall auch ein sehr seltenes und besonderes Stück. Und ich finde auch, was ich ganz schön finde, sind zwei Bücher, die er als Schüler am Montana-Gymnasium, also als 14-, 15-Jähriger, bekommen hat. Und zwar, weil er bei Wettbewerben mitgemacht hat, sogenannte Prämienbände. Die hat er dann gewonnen, weil er als Sieger hervorgegangen ist. Und da ist dann vorne immer so eine Widmung drin, eine persönliche auch, auf ihn zugeschnitten in dem Fall. Und da steht schon drin, dass er ein großer Dichtmeister ist und der deutschen Sprache und deutschen Grammatik diese so gut beherrschen würde. Also da zeichnet sich schon ganz früh sozusagen ab, was wir dann später noch alles heute dokumentiert haben.
Dass die Bibliothek nicht so im Rampenlicht bisher stand, kann ich durchaus verstehen. Wenn ich an Ferdinand Franz Wallraff denke, denke ich an das Kunstmuseum, was seinen Namen trägt, oder auch an den Wallraffplatz eben. Was kann man sich denn vorstellen unter einer Bibliothek von Ferdinand Franz Wallraff? Was hat der Erzbürger der Stadt Köln eigentlich so gesammelt? Gibt es da ein Muster oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir würden sogar sagen, die Bibliothek ist fast schon das Herzstück seiner Sammlung, weil das ist ja für ihn, also wir sind ja in einer vormodernen Zeit, es gibt Wikipedia oder ähnliches sowieso nicht, es gibt aber auch keine öffentlichen Bibliotheken oder so, in der, also zumindest nicht in der Größenordnung, wie wir das heute kennen. Und Wallraffs Bibliothek ist sozusagen sein Wissensspeicher. Zum einen, also sie hat verschiedene Aspekte sozusagen, die diese Bibliothek ausmachen. Also mit Sicherheit begonnen hat es mit seiner eigentlich schon Ausbildungszeit. Als Schüler fängt er schon an, erste Bücher zu erwerben. Er legt sich dann zunehmend eine Fachbibliothek sozusagen zu für seine Studien. Er macht dann ja seine Ausbildung am Montana-Gymnasium, macht dort dann auch die Ausbildung an der Artistenfakultät, wird hinterher zum Magisteratium ausgebildet und es folgt dann später noch ein Medizinstudium. Und natürlich braucht er dafür Bücher und er ist auch seit frühester Kindheit sehr bücherbegeistert, das können wir belegen. Er hat sogar ein kleines Schulheft, was bei uns im Bestand überliefert ist. Da hat er selber schon sehr schnörkelig auch ein kleines Ex Libris reingemalt. Also seine Liebe zu Büchern ist schon früh belegt. Und ja, so baute er also zunehmend nach und nach eine Fachbibliothek vor allen Dingen auf, eine Arbeitsbibliothek. Und je älter er wird, und er wird ja dann hinterher auch Professor für Botanik und schöne Künste, für Naturwissenschaften und widmet sich viel der Lyrik, der Sprache. Und im Rahmen dessen wächst seine Bibliothek immer mehr an und bekommt auch immer mehr diesen, einen kunstbezogenen Charakter. Also er wird auch regelrecht zum Bibliophilen und sammelt auch Bücher, die besonders wertvoll oder besonders schön sind. Das ist auf jeden Fall dann noch ein Sammelschwerpunkt im Laufe der Zeit. Und wie wir alle wissen, lag Wallraff vor allen Dingen seine Heimatstadt Köln am Herzen. Und so ist es dann auch mit der Bibliothek. Also er dokumentiert dort ganz viel Literatur, ganz viele Publikationen, die in Köln erscheinen, über Köln oder in Köln geschrieben und erschienen sind. Unter anderem ein Herzstück sind auch die Inkunabeln, die frühen Drucke, können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, was das genau ist. Aber da gibt es allein 500 Inkunabeln, die hier an diesem Buchdruckerort Köln entstanden sind. Und das ist auch eine sehr einmalige Sammlung. Ja, und dann haben wir noch natürlich die späte Phase, nachdem die Franzosen nach Köln kommen und die Klöster und Stifte auflösen, also im Zuge der Säkularisation. Und dann ganz, ganz viel Kulturgut aus diesen Bibliotheken auch auf den freien Markt natürlich gespült wird. Und Wallraff sich auch bemüht, nach Kräften diese Dinge zu retten. Da wird er sozusagen vom Buchsammler eigentlich zum Buchretter. Und so kommt auch ganz, ganz viel Bibliotheksgut aus diesen Klöstern in diesen Bestand. Teilweise zum Beispiel ein Evangeliar aus dem 9. Jahrhundert, aus dem Kloster St. Pantaleon, ist ein Beispiel. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Buch, was er vielleicht normalerweise nicht angeschafft hätte, wenn die Umstände nicht so gewesen wären, wie sie waren. Ja, und so aus diesen verschiedenen Gruppen und aus diesen Umständen heraus erwächst sozusagen eine sehr, sehr große wissenschaftliche Bibliothek.
Aber man könnte jetzt auch so gesehen sagen, wenn man auf die Stadtgeschichte schaut, Wallraffs Sammlung verkörpert quasi die Geschichte der Buchmalerei und des Buchdrucks der Stadt Köln über die Jahrhunderte hinweg, oder?
Ja, das würde ich tatsächlich so behaupten wollen. Also natürlich gibt es da auch viele Lücken. Wir wissen gerade natürlich bei den Buchbeständen auch, dass sehr, sehr viel auch nach Frankreich oder in andere Länder gebracht worden ist in dieser Zeit. Aber es finden sich also zum Beispiel auch zwei Albertus Magnus Autographen in der Sammlung und ganz zentrale Bücher für die Geschichte der Stadt Köln. Unter anderem auch, es gibt zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht mit ausgestellt, aber es gibt ein kleines Büchlein mit Farbrezepten, was aus einer Klosterbibliothek stammt, wo wir dann wissen, zum Beispiel, wie dort die Farben angemischt wurden, mit denen die Buchmalereien letztlich gemalt wurden. Und ja, dadurch dann auch wieder Hinweise auf die Arbeit in den Skriptorien in Köln zum Beispiel, ja, Rückschlüsse ziehen können. Also wirklich eine sehr vielseitige und umfassende Bibliothek, ganz speziell auch zur Kölner Geschichte, ja.
Du hattest ja gerade Weyraff als Bücherretter genannt, vor allem in der Zeit, wo dann die Klöster aufgehoben wurden in der französischen Zeit um 1800 herum. Wie muss man sich das vorstellen, dass er ein Bücherretter war?
Also es ist in dieser Zeit tatsächlich so, dass ganz aktiv die französischen Kommissare auch in die Klöster gehen und dort Bestandsaufnahmen machen. Und genau, da ist bei uns und auch im Landesarchiv in Duisburg viel überliefert. Und ja, dort wird also erfasst, welche Kulturgüter und auch welche Bibliotheksgüter ja jeweils vorhanden sind. Und es wird auch schon eingestuft, wie wertvoll diese Sachen sind. Und es werden Listen angefertigt, was also auch nach Frankreich gehen soll. Die Sachen wurden dann teilweise in der Zentralschule zwischengelagert. Genau, und vieles ist aber auch natürlich, weil die Klöster aufgelöst wurden und dann auch die Bibliotheksbestände und das ganze Inventar auch, ja, buchstäblich auf der Straße lag, in den Buchhandel gekommen, beziehungsweise gehe ich auch davon aus, dass Weyraff hier und da auch Dinge geschenkt bekommen haben wird oder unter der Hand Dinge in seine Obhut gegeben wurden, um sie eben vor diesem Zugriff durch die Franzosen zu retten und zu bewahren. Und ja, wenn man jetzt den Weyraff so als Buchretter sieht, daraus erwächst ja jetzt im Nachgang auch wiederum für uns eine Verantwortung, wie wir jetzt sozusagen mit diesen Büchern umgehen. Und das ist ganz spannend, weil diese Bibliothek natürlich auch etwas aussagt darüber, wie die Stadt Köln oder wie wir in den Institutionen auch mit unseren Beständen umgegangen sind in der Vergangenheit und es jetzt sind. Für ein Beispiel, wir haben also auch im Handschriftenbereich, gibt es auch Abgänge. Also wir haben heute etwa 400 Handschriften in dem Bestand Weyraff, Bestand 7010. Dort, es waren aber ursprünglich nach Johann Peter Fuchs, dem ersten Stadtarchivar, der ein Verzeichnis der Bibliothek damals angelegt hat, kurz nach dem Tod Weyraffs, über 3 Jahre hinweg, muss man sagen. Da hat er ca. 512 mittelalterliche Handschriften gezählt. Also da muss man sich auch fragen, wo diese inzwischen sind und wie die verloren gegangen sind. Das können wir das nachbilden, weil manchmal haben auch Umsortierungen stattgefunden im letzten Jahrhundert in andere Bestände oder ähnliches.
Du hattest vorhin gesagt, dass unter dem Bestand der Weyraffschen Bibliothek auch sogenannte Inkunabeln sind. Das Wort, muss ich gestehen, habe ich auch das erste Mal vor ein paar Tagen erst gehört. Was können wir uns denn darunter vorstellen und was macht das so besonders als Teil der Sammlung von Weyraff?
Inkunabeln sind im Prinzip die allerersten Drucke, auch Frühdrucke oder Wiegendrucke genannt. Vielleicht hat das jemand von den Hörerinnen oder Hörern schon mal gehört. Sie sind besonders, weil sie häufig auch in sehr geringer Auflage gedruckt wurden. Sie stehen natürlich auch für eine Zeit, in der mittels des Buchdrucks natürlich auf einmal eine Vervielfältigung und Verbreitung einsetzt, die enorm ist und ja, tatsächlich regelrechte Auswirkungen haben kann auf den Lauf, oder wir wissen es ja, auf den Lauf der Geschichte. Inkunabeln wurden gedruckt, in der Regel so in der Zeit von 1452 bis ca. 1500, sagt man, das ist die Inkunabelzeit. Und da kann man nochmal sagen, je früher die Inkunabel, desto wertvoller ist sie eigentlich, weil desto geringer war auch in der Regel die Auflage. Was vielleicht an Köln nochmal besonders ist, Köln gehört auch zu den, zu den Buchdruckerzentren dieser Zeit, zusammen mit Bamberg, Nürnberg, Mainz. Und ja, Weyraff hat eine sehr große Inkunabelsammlung tatsächlich, kann er sein eigen nennen. Und darunter sind einige sehr herausragende Stücke. Zum Beispiel tatsächlich das allererste Buch, was in Köln gedruckt wurde. Und zwar von dem Buchdrucker Ulrich Zell. Es handelt sich um ein Psalmenband. Und ist das erste in Köln gedruckte Buch, was sich in der Weyraffschen Bibliothek findet. Schon mal auf jeden Fall ganz spannend. Es gibt noch einen anderen sehr spannenden Band, der auch in der Ausstellung zu sehen ist. Das ist auch eine Inkunabel. Und zwar ist das die Weltgeschichte des Kölner Kartäusermönchs Werner von Rohlefink. Und das Spannende daran ist, dass darin tatsächlich das älteste gedruckte Stadtpanorama zu sehen ist. Also ich könnte mir vorstellen, die Besucherinnen und Besucher, wenn sie das sehen, werden auch sagen, ah ja, das habe ich schon des Öfteren mal woanders gesehen, genau. Auch diese Inkunabel befindet sich in der Wallraffschen Bibliothek.
Nun sind seit dem Tod von Ferdinand Franz Wallraff 200 Jahre, also bis zu unserer heutigen Zeit vergangen. Was ist denn mit seinem Bestand passiert? Gut, er hat es der Stadt vererbt, 1818, wenn ich mich nicht irre. Aber sie hat ja einen langen Weg hinter sich und musste ja wohl auch aus Gründen restauriert werden.
Ja, also die Bibliothek ist tatsächlich erst einige Zeit in der Dompropstei verblieben, also im Prinzip in der Wohnung von Ferdinand Franz Wallraff. Und dort wurden die Dinge auch gesichtet und sortiert und dokumentiert von den Testamentsexekutoren. Und im Falle der Bibliothek von dem Stadtarchivar Johann Peter Fuchs. Und ja, das war ziemlich direkt nach dem Tod von Ferdinand Franz Wallraff. Der hat sich circa 3 Jahre damit beschäftigt. Also wir sind bis jetzt noch gar nicht so auf die Zahlen eingegangen, aber er hat damals gut 14.000 Bände dokumentiert. Und ja, heute haben wir halt bei uns im Archiv etwa diese genannten 400 Handschriften. Und dazu kommen aber noch ca. 10.000 Bände, die sich in der Unibibliothek befinden. Ja, von da aus ist dann die Sammlung irgendwann in die Teil der Stadtbibliothek geworden. Dann gab es irgendwann den Moment, in dem Stadtbibliothek und Stadtarchiv getrennt wurden. Und da wurde dann wurden die Handschriften dem Stadtarchiv zugeschrieben. Da wurde also diese Bibliothek erstmalig auch getrennt. Und tatsächlich ist ganz am Ende auch das passiert, was sich Wallraff wohl gewünscht hat und was auch seine Motivation und auch Anlass seines Sammelns war. Die Bibliothek ist hinterher Teil der neuen Universität geworden. Und zwar, diese wurde ja in der Adenauerzeit 1920 wieder eröffnet. Das war ja ohnehin etwas, was Wallraff sehr, sehr geschmerzt hat. Er war ja der letzte Rektor der Universität Köln. Und nach der Schließung hat er sich Zeit seines Lebens auch immer für den Universitätsstandort Köln eingesetzt. Also das passte gar nicht zu seinem Selbstverständnis oder zum Selbstverständnis der Stadt Köln. Gehörte eigentlich eine Universität. Die Universitätstradition in Köln geht ja auch zurück. Ja, letztlich die Vorläufer bis zu Albertus Magnus im 13. Jahrhundert, genau, und eröffnet dann im 14. Jahrhundert die erste Universität. Genau, und diese wird jetzt also nach der Schließung etwa 100 Jahre später, 1920, dann wieder eröffnet. Und Grundstock der Universitätsbibliothek wird tatsächlich die Wallraffsche Bibliothek mit ihren Bänden. Inzwischen ist es so, meines Wissens nach, dass der medizinische Teil der Bibliothek heute auch in der Medbib ist. Ja, und die Handschriften, wie gesagt, bei uns im Haus sind.
Hat denn irgendwie der Zweite Weltkrieg oder so auch dazu beigetragen, dass die Werke restaurationsbedürftig wurden, um es mal so auszudrücken?
Ja, also man muss ja sagen, die Sachen sind ja teilweise einfach sowieso sehr, sehr alt. Und entsprechend ist die Geschichte, die Schadensgeschichte teilweise auch schon sehr alt. Also man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass die Klosterbibliotheken, die waren ja teilweise auch nicht alle in einem sehr guten Zustand. Schon damals mag das ein oder andere Buch vielleicht auch schon ein bisschen gelitten haben. Dann wissen wir, dass sie natürlich bei Wallraff, also wir kennen das, dieser viel zitierte und immer wieder gern genau zitierte Brief von Goethe, in dem er beschreibt, wie es bei Wallraff aussieht und dass er sich Sorgen macht, dass sozusagen allein durch die schlechte Lagerung seine Sammlung noch weiteren Schaden nimmt. Auch hier müssen wir annehmen, dass der ein oder andere Schaden bereits entstanden ist. Und dann hast du natürlich recht, ganz recht, ne? Genau, der Zweite Weltkrieg. Die Bücher wurden beziehungsweise auch schon davor immer mal wieder umgelagert. Sie waren teilweise in der Ratskapelle, dann im Rathausturm, dann mal am Gerionskloster untergebracht. Also allein durch die Bewegung dieser Bibliothek und Umzüge gab es Scherben. Und und dann natürlich, klar, im Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, da wurden sie ausgelagert in die Eifel, in die Abtei Himmelroth. Und mit Sicherheit sind da auch noch Schäden entstanden, genau. Sie haben halt selber eine ganz schöne Geschichte hinter sich, muss man sagen. Und die Handschriften natürlich bei uns im Bestand haben noch einen Archiveinsturz überstanden. Also da sind wir allerdings ganz froh, weil wir da auch mit Drittmitteln schon sehr, sehr früh anfangen konnten, gezielt die Handschriftenbestände zu restaurieren. Und gerade im Bestand Wallraff sind sehr, sehr viele Handschriften bereits voll restauriert, also nahezu alle.
Schön, also wenn diese Bücher oder diese Werke reden könnten, hätten sie uns bestimmt sehr viel zu erzählen. Wallraff war ja nicht nur ein Sammler von Büchern, er war ja sogar selber als Literat unterwegs. Wie können wir uns das vorstellen? Was hat er denn so verfasst?
Ja, tatsächlich. Also der war sehr, sehr rege in seinem schriftstellerischen Wirken. Das ist auch ein Teil, der in der Ausstellung eine Rolle spielen wird. Also und ja, Wallraffs Publikationen sind auch Teil der Wallraffschen Bibliothek. Und ja, die sind wirklich sehr unterschiedlich. Also zum einen war er ja häufig für die Stadt tätig, indem er häufig für höhere Besuche, ganz besonders berühmt ist natürlich der Besuch von Kaiser Napoleon mit seiner Gattin Josephine. Da hat er diesen Besuch geplant und hat unter anderem die ganze Stadt ja geschmückt und hat viele Inschriften vor allen Dingen verfasst, mit denen dann die Häuser illuminiert wurden. Und da diese Sachen, die werden in der Regel gedruckt, die sind in lateinischer Sprache, die werden gedruckt und übersetzt. Und diese Inschriftenbände, davon gibt es wirklich viele zu verschiedenen Anlässen. Er hat aber auch zum Beispiel für Leichen, Predigten, für höhere Kleriker oder angesehene Persönlichkeiten der Stadt hat er die Leichenpredigten verfasst. Er hat sich durchaus auch politisch und geäußert, beziehungsweise hat auch häufiger Aufträge dahingehend bekommen. Zum Beispiel wurde er einmal gebeten, eine Reformschrift zu verfassen oder seine Reformideen formulieren bezüglich des Schulwesens. Köln, die alte Universität, war sehr traditionell und diese leichten aufklärerischen Tendenzen von Wallraff waren dort eigentlich nicht so gerne gesehen. Aber der Kölner Stadtrat beauftragte ihn damit, Reformideen aufzuschreiben. Und das hat er gemacht, sehr umfassend, und wollte da zum Beispiel auch die universitäre und die schulische Bildung voneinander lösen und hat sich dafür eingesetzt, dass alle Kölnerinnen und Kölner sozusagen ein Recht auf eine Grundausbildung haben. Und zu diesem Zwecke hatte er unter anderem auch seine Lehrsammlung ja auch angelegt, hat auch immer gerne regelmäßig Schulklassen auch durch seine Räumlichkeiten geführt. Genau das zum Beispiel. Also hier hat er sich dann durchaus, hat er geschrieben. Unter anderem hat er auch geschrieben viele Inschriften für den Melatenfriedhof. Da hat er sich auch ein bisschen was dazu verdient. Und das auch nicht nur für, also in der Ausstellung sieht man jetzt eine Grabinschrift, die auf ihn zurückgeht, von einem Herrn Heisters, ein Mathematikprofessor und Kollege von ihm. Er hat aber durchaus auch Inschriften für Bürgerinnen und Bürger verfasst, also bis hin zu früh verstorbenen Kindern, jungen Mädchen und Ähnlichem. Auch mit Sicherheit ein Forschungsdesiderat, da könnte man auch, es gibt sehr, sehr viele Grabinschriften von ihm, auch ein spannendes Thema. Ja, er hat sich natürlich auch immer wieder mit Lyrik beschäftigt. Er hat zum Beispiel auch den Hymnus an die Natur geschrieben. Das ist da, wo er seine eigene Einschätzung oder sein Verständnis von der Naturphilosophie darlegt. Natürlich ganz wichtig die Denkschrift an den französischen Nationalkonvent in Paris. Ja, nachdem die Franzosen in Köln einmarschiert sind und was ja zunächst irgendwie ganz freundschaftlich vielleicht begann oder ganz freundschaftlich mit Sicherheit ist das falsche Wort. Die Kölner waren dann doch schon recht schnell belastet, auch von den ganzen Kontributionsleistungen, die sie erbringen mussten. Und dann natürlich, die Aufhebung der Klöster und Stifte war natürlich ein Einschnitt in die Kölner Stadtgesellschaft, von unermesslichem Ausmaß. In diesem Werk, was dann in Paris vorgelegt wurde, da schmeißt sich Wallraff sozusagen stellvertretend für seine Stadt auch in den Staub und versucht dadurch weitere Einschränkungen durch die Franzosen eigentlich von der Stadt abzuwenden. Es gibt dann auch noch tatsächlich ein großes Spottgedicht von ihm, als die Franzosen abgezogen sind. Und ja, es gibt, also Wallraff hat wirklich, war sehr, sehr tätig. Er hat sich auch viel, hat auch viele historische Publikationen verfasst, zu Agrippina zum Beispiel. Und also da könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr lange drüber reden. Er hat sich schon viel mit Schreiben beschäftigt, ja.
Aber sein Werk über Agrippina würde ich gerne mal lesen. Was macht denn weiterhin Wallraffs Sammlung so wertvoll für unsere heutige Zeit oder welche Geheimnisse könnte man dieser Sammlung vielleicht noch entlocken?
Ich glaube, ganz verschiedene tatsächlich. Wie so oft kann man viele Fragen auch an diese Bibliothek stellen. Ich glaube, zum einen ist es schon eine Besonderheit, dass man so eine, ja, so eine wissenschaftliche Bibliothek, in der Dichte überliefert hat, ja, aus so einer spannenden Zeit, aus dieser Sattelzeit, also zwischen dem, ja, dem Untergang des Alten Reichs, dem Ancien Regime, Franzosenzeit bis in die Preußenzeit, da ist viel Umbruch und wir sehen natürlich anhand von, ja, man kann im Prinzip so eine Art Wissenschaftsrezeption vielleicht so ein bisschen ableiten, wenn man sieht, ja, welche Titel und welche Schwerpunkte in dieser wissenschaftlichen Bibliothek eines Gelehrten dieser Zeit vorhanden waren und sein mussten scheinbar. Das ist mit Sicherheit eine spannende Frage. Dann befinden sich daran einfach ganz, ganz viele Klassiker und Werke, die bis heute Teil und Forschungsgegenstand sind, wenn man sich mit bestimmten, ja, mit bestimmten Zeiten der Geschichte auseinandersetzen möchte, kommt man wahrscheinlich nicht daran vorbei, bestimmte Autoren zu lesen oder zu kennen. Es können auch Dinge rekonstruiert werden eventuell, also zum Beispiel ja, alte Bibliotheken, wie die Aufstellung in, also wir haben ja häufig Altsignaturen auch in den Büchern. Jetzt sind das 10.000 Bände, also das jetzt alles systematisch zu erschließen und zu erforschen, ist ein enormer Aufwand. Aber ja, ich denke, gerade zum Beispiel aus der Katorze gibt es sehr, sehr viele Bücher in dem Bestand, auffällig viele Bücher, auch Handschriften bei uns. Und vielleicht könnte man auch versuchen zu rekonstruieren, wie diese Bibliothek ausgesehen hat, anhand der Altsignaturen, wie sie vielleicht aufgestellt war. Ja, also auch bibliothekshistorisch interessante Fragen, die sich darüber stellen lassen. Und mit Sicherheit, also diese Bibliothek, die strahlt natürlich auch aus auf die übrigen Sammlungen. Ja, weil sie sind natürlich, ja, sie sind im Prinzip der geistige Background von all diesen Tafelmalereien und Münzsammlungen und. Also wir finden ja bei ihm, und Wallraff selber hat zum Beispiel auch Münzkataloge erstellt und verfasst auch teilweise für befreundete Familien, die Münzsammlungen hatten und so weiter. Also genau, das findet sich ja, dieses Wissen findet sich in dieser Bibliothek.
Ich finde, liebe Christine, das war jetzt ein schöner Einblick in die Ausstellung, die ihr gemeinsam mit der Universität Köln macht, die vom 12. April bis 9. Juni 2024 läuft im Historischen Stadtarchiv mit Rheinischem Bildarchiv am Eifelweih. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und am Ende bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Schön, dass du da warst.
Das war meine Folge mit Christine Feld vom Historischen Archiv der Stadt Köln mit Rheinischem Bildarchiv über die Bibliothek von Ferdinand Franz Wallraff. Wie gesagt, alle weiteren Infos zur Ausstellung findet ihr in den Shownotes. Geht dorthin, es lohnt sich wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt diesem Podcast treu und Mardet Jod.